Hallöchen und guten Morgen, liebe Menschen da draußen. Mein Name ist Tom Schott und ich darf euch begrüßen zu einer weiteren, zur 25. Folge Okay Müd, dieses wundervolle Format, in dem ich euch jede Woche vertraut mache, möchte ich fast sagen, mit den neuesten Spielen und Releases, die auf irgendeine Art und Weise mir interessant erscheinen, abseits des ganz großen Rampenlichts. Die haben schon genug Aufmerksamkeit, deswegen hört ihr nicht dieses Format. Ansonsten würde ich heute diese halbe, dreiviertel Stunde problemlos füllen mit dem Remaster-Remake von Assassin's Creed Black Flag, denn das erscheint jetzt in dieser Woche. Und was soll ich sagen? Ich freue mich da durchaus drauf. Ich bin ein ganz großer Freund der Assassin's Creed-Reihe, von Teil 1 an gespielt, alles bis heute. Ich habe mit großer Skepsis die ein oder andere Veränderung in diesem Franchise beobachtet. Die neueren Teile gefallen mir zum Beispiel spiel- und kampfmechanisch nicht mehr so gut wie die früheren. Nichtsdestotrotz ist es eine Reihe, die mir wichtig ist, die ich immer voller Begeisterung begleite, mal mehr, mal weniger, aber nichtsdestotrotz. Und Black Flag jetzt mit offenen Armen begrüße, die Rückkehr dieses Spiels von vor vielen Jahren, das ja damals eine ganz große Besonderheit vorstellte, nämlich die Entführung unserer Spielfigur hinaus in die Karibik, in die offene See. Etwas, was man ja eigentlich lange nicht verbunden hat mit der Welt von Assassin's Creed. Diese Spielereihe, in der man bis dahin vor allem über Renaissance, Gebäudedächer geklettert ist, gerne auch irgendwo in Europa, Italien insbesondere, aber nicht nur dort. Und jetzt aber man sich wiederfand auf Piratenschiffen. Was ist hier denn los? Damals aber trotzdem oder vielleicht gerade deswegen ein ganz großer Erfolg. Jetzt kommt dieses Spiel eben als Remake zurück. General überholt wurden einige Aspekte des Spiels, von der Architektur der Städte bis hin zu so technischen Dingen wie Gesichtsanimation. Ich bin da sehr gespannt drauf und ihr könnt euch drauf verlassen. Ihr werdet hier oder dort von mir über dieses Spiel hören. Geht gar nicht anders. Kann mich da gar nicht zurückhalten. So. Aber ich schweife ab, das wollte ich ja gar nicht erzählen. Assassin's Creed spielt keine Rolle heute in diesem Format, denn es geht, wie gesagt, um die kleineren Spiele, die drohen, übersehen zu werden, im Angesichts der Riesengiganten wie eben Assassin's Creed. Und deswegen würde ich vorschlagen, steigen wir rein. Bevor wir zu den Spielen der Woche kommen, möchte ich aber beginnen, wie schon angedeutet, mit der Frage, was habe ich am Wochenende gespielt? Mein Blick fiel vor einigen Tagen tatsächlich zum Zeitpunkt dieser Aufnahme in ein Bereich des Spieleregals, in dem ich noch nie so wirklich richtig versiert unterwegs war. Und ich fragte mich die ganze Zeit, warum. Und zwar in der Ecke des Spielregals, in der die Conan der Barbar-Spiele herumliegen. So, das muss ich jetzt kurz erklären. Vielleicht ahnt schon jemand, vor allem von den Supportern, wo das drauf hinausläuft. Aber ich muss es kurz erklären. Vor langer Zeit, in den Weihnachtsferien des letzten Jahres, 2025, habe ich endlich einen Film gesehen, den ich schon ewig auf meiner Liste hatte, nämlich Conan der Barbar von 1982. Jawohl, das ist der Film mit Arnold Schwarzenegger, wo er sich das Breitschwert umschnallt und den Lendenschurz halftert und in dieser Fantasy-Barbarenwelt von Robert E. Howard geschrieben aus den 1930er Jahren allerlei Faustschläge und Schwertkämpfe verteilt. Es geht um eine Rachegeschichte, es geht um den Glauben an sich selbst und irgendwie vielleicht auch das Brutale in der Welt. Es ist eine Geschichte, die auf dem Papier wenig innovativ oder interessant klingt. Es ist ein Film, der gespielt wird von einem Arnold Schwarzenegger, der noch nicht zu sich als Schauspieler so richtig gefunden hat. Sei es ein bisschen hölzern, sei es ein bisschen unnatürlich, was er da abliefert. Und nichtsdestotrotz verliebte ich mich in diesen Film, grandios, großartig, ich hatte so einen Spaß damit. So, und das führte dazu, dass ich mich dann auf dem Rücken dieser Begeisterung irgendwann mal fragte, okay, wie sieht's denn eigentlich im Spielregal aus? Für so Conan-Fans wie mich, gibt's da irgendwas? Was gab denn so die Conan-Lizenz in der Welt der Spiele in den letzten, 40 Jahren plus so her? Und dann stellte sich heraus, dass die Supporter von Okay Cool sich genau diesen Podcast wünschten. Es gab eine kleine Umfrage und so kam es zu einer großen Recherche, in der ich mir vorgenommen und das schließlich auch umgesetzt hatte, alle Conan der Barbar-Spiele zu spielen, die da draußen jemals erschienen sind. Stellt sie heraus, waren weniger als gedacht, aber nichtsdestotrotz begann diese Reise dann schon im Jahr 1984 und endete 2019 um diesen Dreh herum, denn eines der jüngsten Spiele, das ich während dieser Recherche entdeckte, ist auch das, mit dem ich einen wesentlichen Teil meines Wochenendes verbracht habe und davon möchte ich euch hier kurz erzählen. An der Stelle natürlich der Hinweis, diesen tollen Kronan der Barbaren, ich habe alles gespielt Podcast, der ist exklusiv für alle Supporter, kleiner Wink hier an dieser Stelle. Für einen Fünfer im Monat seid ihr dabei, könnt diesen Podcast und viele weitere hören und ganz nebenbei noch meine und unsere Arbeit hier bei OrkiCool unterstützen. Modernen Spielejournalismus für die Menschen da draußen, das ist unsere Mission. Jedenfalls alles verlinkt in der Folgenbeschreibung. So, das Spiel, das ich da entdeckt habe und das mich ungelogen nach wie vor völlig begeistert, heißt Conan Unconquered und ist ein, du musst die Stadt vor angreifenden Gegnerwellen-Spiel. Wer es vielleicht kennt, They Are Billions, vor vielen Jahren erschienen, riesengroßer Erfolg, hat dieses Genre für den Mainstream womöglich geebnet, bekannt gemacht. Jedenfalls haben das viele 100.000 Spielerinnen und Spieler gespielt. Und dieses Spiel hier, Conan Unconquered, folgt demselben Prinzip. Man hat in der Welt von Conan eine Startstadt, vielleicht auch versehen mit dem ein oder anderen Produktionsgebäude, ne? Holzfäller, Farm, diese Dinge. Und muss jetzt vor allem zwei Dinge machen. Erstens die angreifenden Gegnerwellen, die regelmäßig alle paar Minuten vorbeischauen, abwehren. Und zweitens, während man das tut, eine so starke Wirtschaft und Armee aufbauen, um bei den zunehmend größer werdenden Gegnerwellen mithalten zu können. Und da kommt jetzt Taktik, Abwägung und Spannung ins Spiel, denn das Spiel beginnt, das ist missionsbasiert und wir bekommen mitgeteilt, in 5 Minuten greifen die Bösen an. Und jetzt ist die große Frage, was machen wir mit der Zeit bis dahin? Das Spiel hat einen besonderen Weg gefunden, uns an Ressourcen kommen zu lassen, mit denen wir Gebäude bauen und neue Einheiten rekrutieren. Also das machen, was wir jetzt erledigen sollten, bevor die Gegner angreifen. Und zwar wird das über einen weiteren Timer gelöst. Und dieser Timer setzt sich jede Minute zurück. Und immer wenn eine Minute abgelaufen ist, geben alle Produktionsgebäude, die wir gebaut haben, egal zu welchem Zeitpunkt, einen festen Ertrag ab. Und danach nichts mehr. Dann muss man wieder eine Minute warten. Das bedeutet, man spielt sich von Minute zu Minute und sobald der Ertrag eingeholt wurde, zum Beginn einer neuen Minute, muss man jetzt super schnell überlegen, wie setze ich die Ressourcen ein? Baue ich neue Produktionsgebäude, die dann in einer Minute wieder neue Ressourcen generieren? Oder investiere ich die Ressourcen in neue Einheiten, die auch erstmal produziert werden müssen, kurz bevor der nächste Angriff ankommt? Und dann geht das sogar noch weiter. Während man diese Abwägung treffen muss, sollte man außerdem gleichzeitig mit einer Erkundung Armee auf der Karte unterwegs sein und kleine NPC-Lager angreifen und erobern, denn die geben einem extra Ressourcen. Und ihr merkt schon, worauf das hinausläuft. Man arbeitet unter Zeitdruck gegen die Ressourcen an. Man versucht, möglichst kluge Entscheidungen innerhalb kürzester Zeit zu treffen. Und dann tauchen auch schon die ersten Gegner am Horizont auf und versuchen, einem ans Leib und Wohl zu kommen. So. Hochspannend. Ich habe das entdeckt, wie gesagt. Ich spiele es. Ich bin völlig entzückt von dem Schwierigkeitsgrad, der auch viel zu schnell, viel zu dolle wird. Aber ich mag diese Herausforderung. Es ist ein Spiel, das mich auch begeistert auf der inszenatorischen Ebene. Die Kämpfe sind ungeahnt gory. Also Figuren explodieren in Blutsäcke, wenn sie kaputtgehauen werden und verschwinden dann von der Bildfläche. Ich bin völlig begeistert. Das Spiel erschien, wie gesagt, 2019 im Mai, kostet 20 Euro, ist dafür eine absolute Empfehlung von mir und wurde, kleiner Funfact am Rande, entwickelt von Petroglyph. Das ist ein Studio, das jetzt auch schon seit 20 Jahren existiert, über 20 Jahre sogar schon, und gegründet wurde aus den Überresten von Westwood. Und das sind die, die unter anderem Command & Conquer, zumindest die ersten paar Teile, uns geschenkt haben. Und einige von denen sind auch beim neuen Petroglyph dabei. Naja, neu, also auch schon 20 Jahre alt. Und die haben in der Vergangenheit das ein oder andere Strategiespiel gemacht, auch die Command & Conquer Remastered Collection. Und mit diesem Titel hier haben sie für mich einen Höhepunkt ihres Portfolios erreicht. Wie gesagt, großartiges Spiel. Man kann es auch im Koop spielen, wenn man das denn möchte. Ich aber habe keine Freunde, ich mache das alles ganz alleine. Ich genieße es wahnsinnig und möchte euch gerne hiermit diese große Empfehlung aussprechen. So. Und damit rutschen wir rein zu den neuesten Releases, die diese Woche so rausgekommen sind. Als allererstes möchte ich euch ein Spiel vorstellen, das am 7.7., also morgen, erscheint für die PlayStation 5, ist bereits vor einigen Monaten für den PC erschienen und ist ein Spiel, das sich verortet im Ersten Weltkrieg. Ein Schauplatz, den wir durchaus kennen aus dem Spieleregal, aber viele Spiele gibt es dafür nicht. Insbesondere die Spiele, die dafür gemacht wurden, versuchen sich diesem Thema anzunähern über eine vielleicht metaphorische Ebene. Es sind nämlich vor allem Horrorspiele, die wir hier finden, die mit übernatürlichem Arbeiten und den Schrecken des Krieges zu einer Metapher erheben und uns dann gegen Zombies und irgendwelche seltsamen Todeskreaturen kämpfen lassen in diesen Schützengräben. Es gibt einige Ausnahmen, wie zum Beispiel The Great War. Das ist ein Strategiespiel, in dem man Truppen zwischen Schützengräben herum navigieren muss, möglichst effizient und klug. Es gibt natürlich Valiant Hearts, vor vielen Jahren erschienen, von Ubisoft entwickelt, ein emotionales Adventure im Ersten Weltkrieg. Es gibt natürlich Battlefield 1, der große AAA-Shooter, der auf den Schlachtfeldern des Ersten Weltkriegs spielt. Aber davon ab gibt es vor allem Horrorspiele. Und der Titel, den ich euch heute vorstelle, der kommt auch davon nicht ganz los. Auch er beginnt sich irgendwann in das Genre des Horrors hinein zu bewegen, aber lässt sich dafür sehr viel Zeit und bildet trotzdem eine besondere Perspektive auf diesen Krieg an, die eben nicht sofort sich in die Welt des Horrors stürzt. Und zwar spreche ich von dem Titel The Caribou Trail. Ein Spiel, das sich dreht um die Schlacht von Gallipoli 1915, an der ganz viele Nationen teilgenommen haben, eben auch Neufundländer. Neufundland, das ist die östlichste Provinz im heutigen Kanada. Von dort sind knapp 200 Männer an die Küste der heutigen Türkei gereist, um an dieser Schlacht gegen die Osmanen damals noch teilzunehmen. Und The Caribou Trail erzählt die Geschichte von drei dieser Neufundländer, die aus ihrem Leben, aus ihrem Alltag gerissen wurden, um jetzt an diesem Krieg teilzunehmen. Das Spiel ist ein Walking Simulator, so könnte man es wohl nennen. Man verbringt einen wesentlichen Teil des Spiels damit, mit Menschen zu reden, über noch nicht in Aktion befindliche Schlachtfelder zu laufen, Schützengräben zu inspizieren, am Waffentraining teilzunehmen und so nach und nach diese etwas mit Anspannung gefüllte Seite des Krieges zu erleben, in der noch gar nichts passiert, aber alle wissen, irgendwann wird etwas passieren und dann geht es uns an den Kragen, aber bis dahin muss Zeit totgeschlagen werden. Und das ist der Ort, wo das Spiel seine Geschichte beginnt. Irgendwann, wie gesagt, wird die Wende genommen zum Horrorspiel, zum Spiel, das tatsächlich auch den Krieg abbildet. Aber auf viele Ebenen und über eine längere Zeit des Spiels hinweg bleibt es bei dieser angespannten Erwartungshaltung, wann es jetzt eigentlich losgeht. Das ist ein Spiel, das sehr einfühlsam seine Figuren vorstellt, sehr einfühlsam seine Geschichte erzählt, viel Tiefe in der Ruhe findet. Also es ist nichts für Menschen, die ein Weltkriegsspiel wegen des Spektakels erleben wollen. Es ist eine Erfahrung, die ich als sehr mitnehmend empfunden habe. Ich habe das Spiel mittlerweile selbst gespielt auf dem PC. Jetzt, wie gesagt, erscheint noch die PlayStation 5-Fassung. Und es ist ein Spiel, das trotz vielleicht seiner technischen, nicht ganz hochqualitativen Ausgereiftheit, manche Gesichter sind ein bisschen hölzern, manche Animationen ein bisschen unnatürlich, lange bei mir bleiben wird. Das ist eine Seite des Weltkrieges und vor allem ein Schlachtfeld des Weltkrieges, den wir nur selten in Spielen und übrigens auch in Geschichtsbüchern oder auch Filmen sehen und alleine deswegen schon wertvoll. Es ist ein Spiel, das viel zu erzählen hat und in meinen Augen auch dafür die richtigen Vokabeln findet. Also direkt schon eine Empfehlung von mir, kostet 13 € übrigens, zumindest auf dem PC und wurde, das nur am Rande, entwickelt von einem Entwicklerteam namens Unreliable Narrators. Die haben bereits 2024 ein Spiel namens Two Falls veröffentlicht. Das ist ein Abenteuerspiel im Kanada des 17. Jahrhunderts, relativ weit weg von unserem Schauplatz hier. Nichtsdestotrotz ebenfalls eine kleine Empfehlung zum mal angucken, denn Two Falls sieht, ich habe es noch nicht gespielt, aber sieht zumindest ebenfalls ganz, ganz hübsch aus. Also, 7.7. The Caribou Trail, Release für PlayStation 5. Die PC-Version, die gibt's auch schon. Am 9. Juli erscheint für den PC ein Titel, der mich ganz dolle verzaubert. Ich habe die Demo bereits ausprobiert und bin angetan und deswegen taucht dieses Spiel hier auch in dieser Folge auf. Es heißt Catmail Co. also Catmail Company, ein Spiel, in dem wir eine verlassene Poststation übernehmen von unserem Vorbesitzer, der aus irgendeinem mysteriösen Grund plötzlich verschwunden ist. Das Problem ist, obwohl er weg war, wurde diese Poststation weiterhin mit Postpaketen beliefert und die Kunden, die warten. Und deswegen müssen wir jetzt diese Aufgabe übernehmen, ganz alleine diese riesige Poststation zu bemannen bzw. zu bekatzen, denn wir spielen eine Katze in diesem Tieruniversum. Und müssen Ordnung in das Chaos bringen, all die Pakete, die jeden Tag mit so einem Riesenschiff angebracht werden, sortieren, ordnen, frankieren, an die Ausgabestation geben und den Kunden überreichen, in der Hoffnung, irgendwann über dieses Chaos um uns herum zu siegen. Also auf eine Weise, aber bleib bei mir, da kommt gleich noch was dazu, auf eine Weise ist es eines dieser Aufräumspiele, die man aus der Ego-Perspektive heraus spielt, in einer wunderschönen, gezeichneten, pastellfarbenen Spielwelt. Ein Spiel, das von sich selbst sagt, wir sind hier für die Entschleunigung, wir sind hier für dieses befriedigende Gefühl, wenn man am Bildschirm irgendwas aufräumt. Wir schreiben dir nicht vor, wie du Pakete einordnest, wir schreiben dir nicht vor, wie du die frankierst, wir schreiben dir keinen Arbeitsrhythmus vor. Mach, was du willst, Hauptsache hier kommt Ordnung in den Laden. So, das ist erstmal ein großer Teil des Spiels, aber jetzt geht's noch weiter. Wenn der Tag vorbei ist, der Arbeitstag, bricht die Nacht über unsere Paketstation hinein und es passieren plötzlich seltsame Dinge. Das Mondlicht schält sich auf unnatürliche Weise zwischen die Regalreihen. Pakete beginnen zu wackeln, zu vibrieren, zu glühen und wir müssen herausfinden, was es mit diesen Phänomenen auf sich hat. Ich will da nicht zu viel verraten, die Demo machte bereits ein paar Anspielungen. Es geht wohl um die Geschichte dieser Poststation selbst. Und das ist dieser zweite Teil des Spiels, so eine Art Mystery-Abteilung, die hier noch aufgemacht wird und die das Spiel abrunden, noch zu mehr machen als in Anführungszeichen nur einem gemütlichen, ich räume Pakete ein Spiel, präsentiert wie gesagt mit einem ganz runden, pastellfarbenen, freundlichen Look und dem eingehaltenen Versprechen, ohne echten Zeitdruck und ganz frei nach Schnauze Pakete einräumen und bearbeiten zu können, wie man möchte. Ich bin angetan, ich mag das Spiel, ich mag die Präsentation, ich mag die Idee, ich mag die Vielschichtigkeit. Deswegen Empfehlung, 9. Juli, Catmail Co. Freunde, es geht, wie soll ich sagen, entspannt weiter. Ich darf euch ein Spiel präsentieren, das ich ganz zufällig bei der Recherche für diese Folge hier entdeckt habe und ich bin sehr glücklich darüber, denn es ist ein Spiel, wie wir es dieser Tage brauchen. Wieder mal ein Entspannungsspiel, aber auch ein Spiel für die Augen, denn es ist wunderschön. Und das ist kein Wunder, denn die Solo-Entwicklerin Yvette Schmidt ist eigentlich Grafikartist, sie ist Künstlerin und hat sich hier komplett ausgetobt. Das Spiel, das ich meine, erscheint am 10. Juli für den PC und heißt Moth Keep. Es geht im Grunde darum, in wirklich wunderschön, fast schon Studio Ghibli-artige Umgebungen hineinzublicken und Ausschau zu halten nach Motten in unterschiedlichsten Entwicklungsszenarien, also hier von der Puppe übers Kokon bis zur fertigen Motte und die dann im eigenen Mottentagebuch zu erfassen, zu dokumentieren, zu vermerken. Man kann diese Aufgabe noch etwas komplexer gestalten, indem man sagt, Mensch, wo ist denn die Motte? Ich sollte mal was aufstellen, was die Motten anlockt. Dann kann man in einen kleinen Shop gehen, sich Lavendel pflanzen oder irgendwelche Körnchen holen, die Tiere anlocken, die dann da draußen in der Natur platzieren und dann kann man zusehen, wie mehr und mehr Motten sich um unsere Köder herumgesellen, vielleicht auch das ein oder andere Tier, die man allesamt in diesem wunderschönen mitgeschleppten Buch kartografieren und verorten kann. Das war's, das ist die Essenz des Spiels, die wird noch etwas aufgebohrt durch das ein oder andere Minispielchen, wenn es zum Beispiel vom Spiel aus heißt, hier könnte eine Motte sein, aber guck doch mal etwas genauer hin. Das Hingucken ist ein kleines Reaktionsspielchen, aber nichts, was zu sehr überfordert, sondern eher etwas, was einen daran erinnert, dass man eben immer noch ein Spiel spielt. Denn ansonsten guckt man vor allem auf wunderschöne Landschaften, hält Ausschau nach diesen Mottenkreaturen und freut sich darüber, einfach mal etwas Entspannung zu erleben. So zumindest habe ich diesen Titel wahrgenommen. Ich war ganz hin und weg. Übrigens auch hin und weg von der Transparenz der Entwicklerin. Die schreibt nämlich auf der Steam-Seite des Spiels Folgendes. Hi, ich bin Ivy und das ist mein erster ganz eigener Steam-Release. Konsequenterweise hat dieses Spiel einige unausgereifte Stellen. Falls euch eine dieser Stellen auffallen sollte, lasst mich gern freundlich wissen und ich werde mein Bestes geben, euch entgegenzukommen. Ich hoffe sehr, dass euch dieses kleine Spiel gefällt. Mit einem kleinen Schmetterling-Emoji und Herzchen unterschrieben. Ganz toll, ein kleines Spielerlebnis, 2 bis 4 Stunden, fokussiertes, gemütliches Gameplay, verspricht die Entwicklerin auf der Steam-Seite. Vielleicht auch ein Titel, den man umschreiben könnte als Wimmelbild-Simulator mit der ein oder anderen Klickaufforderung und in jedem Fall wunderschön fürs Auge. Mothkeep, 10. Juli, da freue ich mich drauf. Und damit rutschen wir in die beliebte Kategorie seltsamster Titel der Woche hinein und haben es diesmal mit einem Spiel zu tun, das diese Auszeichnung mehr als verdient, nämlich das Spiel Giants. Erscheint am 10. Juli für den PC und dreht sich um uns selbst. Wir sind nämlich eine Art, ja, Versicherungsvertreter, Versicherungsangestellter, der in eine Hochhaussiedlung geschickt wird, um im 8. Stock in 7 Wohnungen zu überprüfen, was hier passiert ist. Denn der Kollege von uns, der eigentlich diesen Job übernehmen sollte, kann nicht. Er ist krank, kommt jedenfalls nicht zur Arbeit. Und wir müssen diesen Job übernehmen und haben deswegen kein Briefing erhalten, was eigentlich in diesem 8. Stock in den 7 Wohnungen passiert ist, müssen es aber herausfinden. Ausgerüstet mit einem Camcorder laufen wir da rum, nehmen alles auf, was uns seltsam erscheint, hören durch die dünnen Wände den Lärm der Nachbarn und bekommen so nach und nach einen Eindruck, was hier eigentlich auf diesem 8. Stock abgeht. So, ich finde, das klingt schon mal auf dem Papier spannend genug. Jetzt wird es noch zunehmend abgedreht, denn das Ganze wird präsentiert im Stile einer grobpolygonalen PlayStation 2 Welt. Es ist alles etwas verwaschen, Details fehlen, aber nichtsdestotrotz bekommt man einen Eindruck von dem, was man da eigentlich sehen soll. Und was man sieht, ist ebenfalls spektakulär, denn in dem 8. Stock wohnen keine Menschen, sondern Tiere, die sich allerdings kleiden wie Menschen. Stacheligel, Schnecken, Wildschweine, diese Tiere begegnen uns in diesem Stockwerk und wollen eigentlich auch nicht so wirklich, dass wir jetzt in deren Wohnungen rumstöbern, um herauszufinden, was hier eigentlich passiert ist und warum wir eigentlich als Versicherungsvertreter gerufen wurden. Ich habe mir den Trailer angesehen, eine Demo gibt's ja nicht für das Spiel und muss sagen, was mich hier vor allem so betört, neben dieser Spielidee, ist diese wahnsinnige, fast schon Kafkaesk, unangenehme Grundstimmung, die immer so ein bisschen droht, ins Surreale abzuschwenken. Und das ist etwas, was ich sehr wertschätze. Ich mag ganz gerne die kafkaesken Geschichten, die hier in meinem Bücherregal sich stapeln, die ich in den letzten Jahren gelesen habe und lesen durfte. Deswegen werden hier offene Türen eingerannt mit diesem seltsamen Mix aus Horror, unangenehmer Tonstimmung und Sound-Ebene, mit der gearbeitet wird. Wie gesagt, man hört immer den Lärm aus der Nachbarwohnung, man fragt sie, was ist hier los? Und diesem mysteriösen Fall, der uns eben ruft, zu dokumentieren, was hier vorgefallen ist, ohne zu wissen, was eigentlich vorgefallen ist. Kurzum, es ist ein wunderschönes Gemenge aus Seltsamkeiten, Absurditäten und Tieren in Schlafanzügen. Ich freue mich drauf, 10. Juli für den PC. Freunde, spielt das. Und damit fehlt eigentlich nur noch eins, liebe Freunde, nämlich der Blick in die Podcast-Woche bei Okay Cool. Und hey, da passiert wieder mal eine ganze Menge. Ich darf euch freuen lassen auf einmal morgen am Dienstag eine neue Ausgabe Cooldown, das Format, wo ich gemeinsam mit den Journalisten Martin Dietrich und Sebastian Tietzak von Decode zurückblicke auf die wichtigsten und uns spannendsten, erscheinendsten Schlagzeilen der Spielebranche des Junis. Da haben wir eine Menge zu diskutieren, von Xbox bis hin zu einem viralen Chamäleon. Am Freitag kehrt ein altes Formatlieblingsstückchen zurück. Nach einer kleinen Pause gibt es eine neue Ausgabe von Okay Cool kauft ein. Rainer Siegel, ebenfalls Journalist, und ich haben uns jeweils 25 Euro in die Hand genommen und zu einem Oberthema Spiele eingekauft, unabhängig voneinander. Und vor dem Mikrofon vergleichen wir unsere Ausbeute im Wetteifern darüber, wer die bessere Ausbeute geschafft hat. Dieses Thema dieses Mal wird lauten: unterschätzte Spiele der letzten 25 Jahre, und hat uns einiges abverlangt. Da könnt ihr euch drauf freuen, wenn ihr Supporter von Okay Cool seid, denn diese Podcasts erscheinen ausschließlich für die Menschen, die einen 5er im Monat hinknallen und Okay Cool auch finanziell unterstützen. Und am Sonntag, na klar, eine neue Ausgabe Okay Cool trifft, bevor dann nächste Woche eine neue Staffel Okay Cool spielt beginnt. Dazu dann nächste Woche mehr. Ich freue mich drauf, ich hoffe, ihr auch, und ich hoffe, ihr habt eine ganz wunderbare, wundervolle Woche vor euch. Wenn ihr davon erzählen wollt, wie eure Woche so läuft oder vor allem auch Folgen kommentieren und besprechen wollt, die im Universum von Okay Cool so erscheinen, auch diese Folge hier, dann kommt doch in den offiziellen Discord von Okay Cool. Das ist eine Art Forum, komplett gratis für alle. Ihr findet den Eingangslink in der Folgenbeschreibung und dann könnt ihr euch dort austauschen mit vielen anderen netten Hörerinnen und Hörern, wenn es um Feedback auf die Folgen gibt, Themenwünsche, Anregungen, Kritik, Haustierbilder, alles ist möglich, solange man höflich bleibt. So. Damit, Freunde, vielen Dank. Tschüss. Wir hören uns. Ich freue mich drauf.